Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und ich freue mich, dass uns heute Sandra Hetzel hier im Studio besucht. Sie übersetzt zeitgenössische arabischsprachige Literatur ins Deutsche und versteht sich dabei auch als Kulturvermittlerin zwischen diesen Welten. Herzlich willkommen, Frau Hetzel.
Guten Morgen.
Das ist so ein großes Wort. Die arabischsprachige Literaturszene. Die. Gibt's die überhaupt? So in Einzahl?
Als Szene? Nein, ganz gewiss nicht. Also Szenen sind ja auch immer sehr stark an bestimmte Orte gebunden. Und es gibt ja so viele Orte, an denen Arabisch gesprochen und geschrieben wird. Deswegen kann man sicher nicht von einer Szene sprechen.
Sprechen und Schreiben ist da auch ein Unterschied, oder?
Ja, also Arabisch ist eine Sprache, in der die das Phänomen der Diglossie hat. Also das heißt, dass es eine Diglossie bedeutet, dass es eine Hochsprache gibt, die entkoppelt ist von der Sprache, die man spricht. Ähnlich haben wir es in der Schweiz mit dem Unterschied, dass die Schweiz natürlich ein großes Nachbarland hat, in dem diese Schriftsprache sehr wohl lebendig ist und gesprochen wird. Während es keinen Ort gibt, an dem Hocharabisch, die arabische Schriftsprache, gesprochen wird, also im normalen Alltag.
Ach, das sind richtig zwei Ebenen. Das, was man spricht, also das Schweizerdeutsch, was kaum jemand versteht in Deutschland, und dann die Schriftsprache, die dann die ganzen verschiedenen Länder im arabischsprachigen Raum auf dieser schriftlichen Ebene auch eint?
Ja. Auf jeden Fall. Und dass es halt dann, wie ja selbst schon in der Schweiz, da gibt es ja auch mehrere Schweizerdeutsche, aber es gibt halt dann sehr viele, sehr weit voneinander entfernte arabische Schweizerdeutsche.
Da muss man sich immer durchfinden, wenn man übersetzt. Hat man es mit der Hochsprache zu tun, aber wenn man in den Ländern ist, hat man es natürlich auch viel mit den Dialekten zu tun. Sandra Hetzel, heute unser Gast. Welche Texte ihr besonders lieb sind, warum Übersetzungen aus dem Arabischen länger sind als das Original und warum sie sich für sich selbst das Bild fand, ein Zwilling zu sein. Darüber, wie sie zeitgenössische Stimmen hier in Deutschland versucht bekannt zu machen und wie das alles mit ihrem Lebensweg zusammenhängt. Viel vor in einer Stunde, Frau Hetzel. Ein Text, zwei Sprachen und dann sitzen Sie davor und wollen es übertragen vom Arabischen ins Deutsche. Wie gehen Sie das eigentlich an? Wie lernen Sie so einen Text für sich kennen, um ihn dann zu übersetzen? Wie machen Sie das?
Ja, also ganz banal lese ich ihn natürlich und dann fertige ich meistens, ich glaube, das machen die meisten Übersetzer, ich weiß es nicht, ich fertige meistens eine absolut unleserliche Rohübersetzung an. Das heißt, ich übersetze den Text sehr nah am Original, was ihn dann auch hässlich macht. Aber ich habe das Original ja gerade gelesen und kann dann in diesem deutschen Text das Original noch so richtig mithören. Und dann packe ich dann das Original erstmal zur Seite und arbeite mich durch diese Rohübersetzung. Nur bei Stellen, die unklar sind, gehe ich wieder auf das Original zurück.
Ich kann das dann mithören, sagen Sie. Ist das auch eine klangliche Sache? Sie übersetzen ja zum Teil auch Gedichte und bei Sprache geht es ja nicht ausschließlich um die Begriffe, die Worte, die auch verschieden sein können. Es geht ja auch um Klang. Lesen Sie auch laut?
Viel, ja. Sehr viel. Also eigentlich immer. Ich lese jeden Text laut.
Hat die arabische Sprache für Sie einen besonders schönen Klang?
Ja, genau. Und ich übersetze ja auch sehr viel Theater, also sehr viel zeitgenössische Dramatik. Und da lese ich dann auch so wirklich wie ein Theaterstück die verschiedenen Rollen und so.
Müssen Sie immer mitbedenken, dass das auch einen Rhythmus braucht, wenn es auf die Bühne geht, dass man diesen Klang überträgt, auch wenn es dann im Deutschen ist. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wenn ich einen arabischen Text sehe, kann ich ja nur sagen, sieht hübsch aus. Es ist ja auch noch eine ganz andere Schrift. Macht das den Weg noch weiter von der einen in die andere Sprache? Oder ist das, wenn man das kennt, nicht so erheblich?
Also ich glaube insgesamt, wenn man zum Beispiel vergleicht, wenn jemand vom Englischen ins Deutsche übersetzt, ist es schon ein weiterer Weg, einen Text vom Arabischen ins Deutsche zu übertragen. Man merkt es auch, also viele arabische Übersetzer sagen, dass es auch einfach länger dauert, weil man mehr Durchläufe, glaube ich, braucht in der Überarbeitung des deutschen Textes, bis er wirklich klingt wie ein deutscher Text, weil die Syntax anders ist. Wie war nochmal die Frage?
Na, nach dem Klang, nach der Arbeitsweise. Ganz wörtlich kommt man ja auch oft nicht weiter. Dann hat man einen hässlichen Text, sagten Sie vorhin. Rohübersetzung, hässlich. Wie macht man das geschmeidig, wenn man auf Begriffe stößt, die es in der anderen Sprache so nicht gibt? Was machen Sie dann?
Naja, kreativ werden. Also man hat ja als Übersetzer, kann man ja in beide Sprachen eintauchen. Und man versteht ja auch diese Wörter, die man dann eventuell, also die eventuell sehr schwer zu übersetzen sind oder Wendungen.
Haben Sie womöglich ein Bild für uns, wo Sie mal sich die Zähne ausgebissen haben und gesagt haben, oh, das geht gar nicht, das Wort gibt's nicht in Deutsch, aber ich muss ein Bild dafür finden, damit man den Inhalt, den Sinn, den Klang versteht?
Ich bin darauf jetzt nicht vorbereitet gewesen und habe jetzt tatsächlich keines parat. Es geht mir immer so, ich muss mir mal eine Liste mit all diesen konkreten Bildern schreiben, dass ich sie für Interviews parat habe.
Dann frage ich Sie mal nach den Autoren und Autorinnen, die Ihnen vielleicht ganz besonders am Herzen liegen, deren Texte Ihnen sehr gegenwärtig sind. Vielleicht können Sie uns welche nennen.
Ich mag sehr den ägyptischen Autor Haysam el-Wardani, der schon sehr lange in Berlin lebt und von dem aber bis auf ein paar Kurzgeschichten in Online-Magazinen noch nichts auf Deutsch veröffentlicht ist, aber der schon sehr viele Preise in der arabischen Welt bekommen hat. Mhm. Der hat beispielsweise ein Buch geschrieben, das ist das Buch vom Schlafen, The Book of Sleep. Und das setzt sich zusammen aus 86 Essays, poetischen Texten, die sich mit dem Thema Schlaf befassen, mit der Frage, wer wir sind, wenn wir schlafen, was unsere Körper eigentlich im Raum sind, während wir schlafen.
Texte oder Gedichte?
Es sind Prosatexte, aber experimentelle Prosatexte.
Es leben eine ganze Reihe dieser Autoren derzeit in Deutschland, sind geflohen vor dem syrischen Bürgerkrieg. Es ist eine richtige Community hier, ne? in die Sie auch eingetaucht sind. Wie ist das? Einerseits sind Sie den Leuten sehr nah, Sie kennen viele. Und andererseits, wenn man übersetzt, dann hat man da das Buch, den Schreibtisch, das Papier und braucht vielleicht gar nicht so viel Einfluss von außen.
Ich habe das Privileg vielleicht, dass ich bis jetzt eigentlich nur Autoren übersetzt habe, die noch leben und zu denen ich auch Kontakt haben kann. Mhm. Und eigentlich stelle ich auch den Autoren, die ich übersetze, immer sehr viele Fragen im Prozess. Mhm. Also deswegen, ja, es gibt den Text und das Buch und mich am Laptop. Aber dann hebe ich mir immer bis zum Schluss Fragen auf, die ich nicht lösen konnte. Und dann gehe ich die alle mit dem Autor oder der Autorin durch.
Sie haben ein paar Bücher mitgebracht, unter anderem eins von Rasha Abbas. Deren Buch Die Erfindung der deutschen Grammatik ist relativ bekannt geworden, weil sie sich mit den Artikeln so schwer fand, tat und dann irgendwann gemalt hat mit männlichen und weiblichen Attributen, die Apfelsine und den Apfel.
Also nicht sie die sagen, Autorin, sondern ihre Figuren.
Die Illustratorin. Sie sagen, eine Zusammenfassung von allem, was war, sei noch viel schöner und sieht auch mächtig zerlesen aus. Dieses Buch haben sie sehr gerne, das sieht schon so benutzt aus.
Das ist ein Erzählband, der ist 2018 im Verlag Mikrotext erschienen, mit 21 Erzählungen, die im Vergleich zu der Erfindung der deutschen Grammatik ist es viel düsterer, aber dennoch immer mit einem bösen Humor. Und es sind Erzählungen, die teilweise an Orten spielen, die es vielleicht gar nicht gibt. Oft kann man den Ort nicht zuordnen. Manchmal denke ich, oh, das klingt jetzt eher nach Berlin und das. Manche Sachen klingen eindeutig nach Syrien. Und es sind sehr surreale Erzählungen.
Eine Zusammenfassung von allem, was war, zwischen, na, vielleicht 100 Buchseiten. Das kann ja auch nur surreal sein.
Ja, und auch wenn man es dann liest, ist dieser Titel, also wirkt er fast ironisch, weil das Buch, weil die Geschichten so weit auseinandergehen und so viele Welten öffnen, dass eine Zusammenfassung von allem, was war, wie ein Witz klingt.
Mhm. Ein böser Witz.
Wie ein böser Witz, genau. Das Maxim Gorki Theater hat das ja auch 2022
auf die Bühne gebracht. Da kam dann wieder ihre Sprache. Da wurde wirklich das Deutsch, ihre deutsche Stimme der arabischen Übertragung dann wirklich auf der Bühne
Es war dreisprachig auf der Bühne. Aha. Also auf der Bühne war es Deutsch, Englisch und Arabisch. Und es wurde auch, also die Sprache wurde fast auch zum Thema, weil dann auch so riesige Projektionsflächen mit der jeweiligen Übersetzung in Arabisch oder in Englisch auf der Bühne leuchteten.
Und dann hatten alle Zuschauer und alle Schauspieler auch den Klang im Ohr von drei Sprachen.
Ja, im Laufe des Stücks auf jeden Fall.
Kann verwirrend sein, kann bereichernd sein, beides.
Die größere Herausforderung war, wie macht man aus 21 sehr unterschiedlichen Kurzgeschichten ein Stück?
Oh je, das kann ich mir vorstellen. Nun haben Sie einen Beruf, für den Sie, glaube ich, viel Leidenschaft mitbringen müssen, denn verdienen tut man nicht so viel als Übersetzerin. Was treibt Sie an, dass Sie sagen, ich mach das, ich will das?
Also ich mag Literatur sehr gern und ich schreibe ja auch und versuche immer mehr zu schreiben. Und ich finde, also mich treibt an, dass es diese Autoren gibt und teilweise sogar in Deutschland gibt und sie nicht, und man sie nicht lesen kann und sie nicht bekannt sind. Und ich finde das ein Ungleichgewicht oder ein etwas, was ich gern verändern möchte.
Zwei Namen haben Sie uns jetzt genannt. Ich wiederhole sie nochmal. Rasha Abbas und der Autor
Haysam El-Wardani.
Vielen Dank, dass Sie das gesagt haben. Heute ist Sandra Hetzel bei uns zu Gast. Und man lernt ja immer dazu bei der Vorbereitung für einen Gast zum Beispiel, dass eine Übersetzung aus dem Arabischen im Deutschen immer länger ist als das ursprüngliche Original. Woran liegt das?
Ja, 1,5 Mal, manchmal sogar 1,9 Mal. Ich rechne das immer aus, weil ich dann einen Kostenvoranschlag geben muss. Und ich rechne ja pro
Seite?
Pro Zeichen. Mhm. Genau. Das liegt unter anderem daran, also ein großer Faktor ist, dass im Arabischen kurz gesprochene Vokale nicht mitgeschrieben werden, nur lang gesprochene. Zum Beispiel das Wort Vokale, da würde dann im Arabischen das O und das E ausfallen, glaube ich. Und nur das A, weil es lang ist, mitgeschrieben werden. Aber das ist nur ein Grund. Also es gibt auch einfach verkürztere, also die Satzkonstruktionen sind verkürzter. Und
Sie haben ein Essay gemacht für unser Haus, für den Deutschlandfunk. Da haben Sie über sich erzählt, aber auch über Ihre Arbeit. Und der endet so schön. Nicht mit. Da lassen Sie diese langen Vokal einfach weg. Wenn man das optisch sieht, versteht man sofort, warum die Übersetzung dann meistens länger ist, weil Sie sie dann mitliefern müssen. Das ist ein Essay, den man übrigens in unserem Programm noch hören und auch noch lesen kann. Vorsicht, jetzt singe ich. Mein Leben als Zwilling. Erstaunt erstmal, Sie sind ein Zwilling der, wenn dann, sehr besonderen Art. Was erzählt dieses Bild über Sie, Frau Hetzel, über Ihr Aufwachsen, über Ihr Leben?
Ich bin Sternzeichen Zwilling. Nee, das war nicht der Grund. Ich glaube, ich beginne in dem Essay mit diesem Zwillingsbild, mit einem Beispiel von zwei Craniopagus-Zwillingen, über die ich einfach gelesen habe. Das sind zwei Mädchen, die an den Köpfen zusammengewachsen sind und die sich einen Thalamus teilen. Und man erfährt, also man kann nicht so viel über sie lesen, aber zum Beispiel habe ich gelesen, dass wenn eine etwas isst, einen bestimmten Geschmack isst, dann schmeckt die andere das auch, weil eben die Gehirne miteinander verbunden sind, insbesondere der Teil des Gehirns, mit dem auch Entscheidungen gefällt werden. Und dann fragte ich mich, wie das wohl ist, wenn die beiden unterschiedlicher Meinung sind oder sich streiten. Das habe ich deshalb als Bild verwendet, weil ich mit so einer Doppelperspektive auf eine Weise aufgewachsen bin oder eine Doppelperspektive habe.
Ich mache das mal bodenständig zurück auf die Sandra Hetzel, die Sie sind, 1980 geboren in Bayern, adoptiert von sehr bodenständigen bayerischen Eltern, aber Sie sind immer aufgefallen als die, die nicht so ganz passt. Ihr leiblicher Vater ist Marokkaner, die Mutter wahrscheinlich Türkin. Schlicht, Sie sahen schlicht anders aus als die Mädchen und Jungs in ihrer ersten Schulklasse in Bayern. Wie haben Sie das erlebt, so ein bisschen das Gefühl herauszufallen?
Also gar nicht so, weil es ja auch nicht thematisiert wurde, aber dann gab es immer wieder so Situationen, die dann eben sehr plötzlich über mich hereinbrachen, weil es eben kein Thema war und weil ich tatsächlich, also vielleicht hören ja ein paar Leute, die auch adoptiert sind, mit, bevor man das so reflektiert. Also man bildet sich dann ja, man versucht sich ja dann einzubilden, man wäre so wie seine Adoptiveltern unter Umständen. Also so war das bei mir. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich anstrenge, werde ich vielleicht blond oder so. Und dann plötzlich geschehen aber die Situationen, die man nicht einordnen kann, wo man dann zum Beispiel als Fünfjährige im Supermarkt rassistisch behandelt wird. Und
also als Fünfjährige?
Ja.
Darf ich fragen, was passiert ist?
Ich war mit meiner Mutter im Supermarkt, aber lief mit Abstand zu ihr, weil ich schon vorgelaufen war und trug eine Rolle Geschenkpapier. Und man sah halt dann wahrscheinlich nur diese Rolle Geschenkpapier, die so hochragte. Und vielleicht lief ich chaotisch rum, jedenfalls schrie dann die Kassiererin, diese Türken, immer stehlen sie. Genau.
Das haben Sie auch aufgeschrieben. Ich fand ja den Nachsatz cool, ganz trocken. So eine Adoption ist schließlich keine Tarnkappe. Mhm. Aber das schreibt die Sandra Hetzel heute mit Distanz. Für das Kind müssen solche Erfahrungen ja verstörend, verletzend gewesen sein.
Ja.
Verwirrend.
Aber sie waren auch so wie so geschlossene Kapseln, für die es keine Worte gab, für die es keinen Kontext gab, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin und in einem Kontext, in dem man nicht über Rassismus gesprochen hat. Und es ging ja auch niemand anderem so in meinem Umfeld. Es war ja nicht so, dass es anderen in meinem Umfeld auch so gegangen wäre. Deswegen war das so wie eingeschlossene Kapseln.
Und Sie hatten Ihre Eltern, auch wenn Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, warum sehe ich anders aus. Nun geht das vielen adoptierten Kindern so, dass sie irgendwann das Bedürfnis haben, zumindest mehr von den leiblichen Eltern zu erfahren. Sie haben ihre gesucht, haben Sie sie gefunden?
Mhm. Aber das ist eine sehr lange Geschichte.
Kann man die kurz erzählen?
Also ich bin, was den Vater betrifft, erfolgreich gewesen, insofern, dass ich ihn lebend angetroffen habe. Was die Mutter betrifft, in diesem Sinne nicht erfolgreich. Aber was man dazu sagen kann, also was ich dazu sagen kann, solche Erfahrungen sind nicht zu fassen eigentlich und so auch so absurd, dass man dann als erwachsene Person plötzlich jemandem gegenübersteht, der Vater ist.
Der leibliche Vater.
Genau, der leibliche Vater.
Das ist sehr existenziell. Sie sagen, es ist eine lange Geschichte, da will ich auch nicht in Sie dringen, aber vielleicht hat es Sie ein Stück weit vielleicht beruhigt?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal im Übrigen nicht. Also immer, wenn ich von diesen Entdeckungsreisen oder Forschungsreisen in meine eigene biologische Familie zurückkehrte, dachte ich komme zurück mit Antworten und eigentlich merkte ich kam zurück mit noch mehr Fragen und war dann auch erstmal also vielleicht ein Jahr lang so erschüttert gewissermaßen. Mhm. Aber ich glaube, auf lange Sicht, ja, auf jeden Fall hat es mich beruhigt, weil man einfach, ich meine, man muss sowas wissen, um stabil auf beiden Beinen stehen zu können im Leben. Man muss wissen, warum man so aussieht, wie man aussieht, warum man da ist, wo man ist. Man muss das wissen. Und ich glaube, mich hat auch einfach sehr beruhigt, die Geografie zu kennen, zu lernen, aus der ich komme, weil es ist ja absurd. Man ist dann zum Beispiel adoptiert von Personen, die zwar in Deutschland gelebt haben, in meinem Fall, also aber eben aus der Türkei oder aus Marokko stammen, und wächst auf in einem Umfeld, was die ganze Zeit über exakt diese Personen als Abschaum schimpft. Und dann wächst man eben in so einem wirren Bild auf, wo man sich selber, also das reden einem ja auch die anderen ein, sich selber einredet, man sagt, okay, ich bin aber keine von denen, Gott sei Dank, ich bin ja keine von denen, ich bin ja so wie meine Eltern, aber man weiß es auch, dass man irgendwie doch zu den anderen gehört. Genau, und insofern ist es beruhigend, dort mal an diese schrecklichen Orte, wo diese schrecklichen Personen alle herkommen, hinzugehen und zu sehen, das ist alles überhaupt nicht schrecklich, sondern das ist eine sehr reiche Kultur, es ist eine tolle Sprache und so weiter.
Vielleicht ist das schon das Krümelchen, das da den Keim gelegt hat dafür, dass Sie dann später Übersetzerin geworden sind. Sandra Hetzel, die Arabisch-Übersetzerin, ist heute unser Gast und hat uns erzählt von ihrer Kindheit in Bayern, die nicht so einfach war. Wir müssen mal einen großen Sprung machen, Frau Hetzel. Sie haben bildende Kunst studiert, erst in Neapel, dann in Berlin als Meisterschülerin der sehr berühmten Katharina Sieverding. Ja, da lag die Übersetzerin eigentlich nicht so auf dem Weg. Wie kam es zu diesem Drang, Arabisch zu lernen, ganz intensiv, wie ein Schwamm eine Sprache aufzusaugen? Wie kam das dazu?
Ich bin mir während meines Kunststudiums, bin ich mir irgendwann überhaupt dessen bewusst geworden, dass es eine arabischsprachige Welt gibt, also dass das viele Länder sind und dass die auch geografisch nicht so weit weg sind eigentlich. Und dass gleichzeitig, also und mit vielen Metropolen, und dass es aber gleichzeitig so eine Leerstelle war auf meiner Landkarte. Also ich kannte keine Kunst zum Beispiel oder ich kannte auch keine Literatur, die diesen Metropolen irgendwie, die aus diesen Metropolen kommt.
Und wurden zugleich häufiger für eine Araberin gehalten und mussten sich irgendwie damit auseinandersetzen.
Vermutlich hat das, oder eigentlich ziemlich sicher hat das auch eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall entstand so eine Neugierde. Also ich wollte Kunst und Literatur und Theater, eigentlich was ich jetzt mache, wollte ich gerne auf Arabisch verstehen können.
Was mich staunend machte und was ich auch bewundere, Sie gelten heute als eine der Kennerinnen arabischer Literatur und haben aber im Wesentlichen autodidaktisch gelernt, wie ein Schwamm, alles aufgesogen. Mal einen Kurs gemacht, mal ein Auslandssemester in Syrien, aber die Hauptlehrer waren eigentlich nicht die Bücher. Wie haben Sie sich da eingegroovt in diese Sprache? Wie kam das, dass Sie dann irgendwann die so gut konnten?
Ich habe während meines Kunststudiums erstmal einfach ganz allein, ohne auch Leute zu kennen überhaupt, die Arabisch sprachen. Das war alles sehr eine Kopfgeburt. Mit allen Materialien, die ich umsonst kriegen konnte, versucht Arabisch zu lernen, kam damit nicht so weit. Und dann gab es eben dieses Urlaubssemester, wo ich dann nach Syrien ging im Jahr 2006. Das war, glaube ich, das war dann so ein Quantensprung, weil es einfach was anderes ist, wenn man die Sprache die ganze Zeit irgendwie reden muss und hört. Und da habe ich in einer WG gelebt. Das war auch wichtig. Ich glaube, der größte Lehrer waren interessante Leute und Gespräche. Und so ging es dann auch weiter, als ich zurückkam aus Syrien in Berlin.
Mhm. Und dann wurde dieser Einfluss immer stärker des arabischen Raums, dass Sie das verfolgt haben. Haben Sie eigentlich den arabischen Frühling, diese hoffnungsvollen Jahre um 2010, als die Menschen aufbegehrten und mehr demokratische Rechte forderten, haben Sie den miterlebt?
Von Berlin aus, aber ja, auf jeden Fall. Also sehr stark vor allen Dingen die Protestbewegung in Syrien.
Mhm. Ich frage das, weil Sie Ihren Mann, der Syrer ist, im Libanon kennengelernt haben. Das war dann fürs Leben gut, für die Sprache gut, aber waren da schon diese Verwicklungen, spielten die da schon eine Rolle? Weil viele Syrer in Libanon damals lebten.
Genau, wir haben uns 2014 kennengelernt und 2013 lebten wirklich sehr viele SyrerInnen in Beirut.
Was war das für ein Umfeld für Sie?
Es war teilweise toll. Es waren die tollsten Leute, die dann später größtenteils nach Berlin gegangen sind, lebten einfach sehr viele SyrerInnen in Beirut. Was das für ein Umfeld war, also mein persönliches Umfeld waren viele Leute, die im Kulturbereich arbeiten, aber auch sehr viele, die im humanitären Bereich arbeiten und die dann versucht haben, also die eigentlich zum Beispiel von der Kunst kamen, aber dann versucht haben, aus dem libanesischen Exil dann in Syrien zum Beispiel Krankenhäuser nach Geld zu suchen für die Krankenhäuser in Syrien und sowas.
Exil ist das Stichwort. Sie konnten in Syrien nicht mehr bleiben.
Genau.
Sie sind 2017 nach Deutschland gekommen. Was gab den Ausschlag?
Ich habe drei Jahre in Beirut gelebt und hatte eigentlich gar nicht geplant, nach Deutschland zu gehen erstmal, aber ich habe dann eben meine Tochter bekommen und ich wollte sie nicht in einem libanesischen Krankenhaus bekommen.
Das war Ihnen zu riskant?
Nein, ich hatte einfach ein paar blöde Erfahrungen mit Ärzten und Krankenhäusern schon gehabt und dann wusste ich auch, dass im Libanon meistens einem einfach, also das dauert dann eine Entbindung 20 Minuten, weil man einfach einen Kaiserschnitt sofort bekommt und dann ist man wieder raus.
Oh je.
Und kostet viel.
Mhm. Sie haben erzählt, da waren Menschen, die eben bedrängt waren durch den Bürgerkrieg in Syrien und die dann heute, für viele von ihnen leben heute in Berlin und sie kennen sie selber und sie setzen sich ja auch sehr für Autorinnen ein, die politisch bedrängt sind, aus Syrien stammen und dort ja gefährdet wären. Sie waren auch sehr aktiv beim PEN. Was können Sie eigentlich für solche Schriftstellerinnen leisten? Sie selbst haben einen deutschen Pass, das können da vielleicht auch Brücke bauen. Was können Sie für die tun?
Genau, ich bin Vorstandsmitglied bei PEN Berlin. Und ja, ganz konkret, also dadurch, dass ich in einige arabische Länder ziemlich viele Kontakte habe, weiß ich über ein paar Fälle Bescheid. Oder derzeit sitzt zum Beispiel ein wirklich guter Freund von mir in Marokko im Gefängnis, ein Journalist. Und der im Übrigen auch, also dieser Fall war zum Beispiel auch der Grund, warum ich dieses Ehrenamt angenommen habe, weil ich einfach gedacht habe, vielleicht kann ich irgendwas machen. In einigen Fällen ist es uns gelungen, als PEN Berlin Visa zu oder Stipendien zu organisieren für AutorInnen, die im Exil und in Gefahr sind.
Ich frage auch, weil die Bürgerkriegssituation eben in Syrien doch aus den Schlagzeilen derzeit weitgehend verschwunden ist. Was hören Sie?
Also aus Syrien jetzt gerade nichts, außer natürlich sozusagen familiär höre ich einiges. Aber der Freund von mir, der im Gefängnis ist, ich vergaß vielleicht zu erwähnen, der ist in Marokko im Gefängnis. Habe ich gesagt, okay. Genau. Also was wir konkret tun können, ist, außer jemand ist wirklich inhaftiert im Moment, ist Leute in ein sicheres Land zu bringen und ein Stipendium zu besorgen, sodass sie eine Zeit lang überbrücken können und vielleicht auch weiter schreiben können.
Erzählt uns Sandra Hetzel, die sich sehr verdient gemacht hat um die zeitgenössische arabische Literatur. Seit dem Massaker der Hamas in Israel und dem Krieg in Gaza hat sich letztlich die ganze Welt verändert. Auch jenseits des Kriegsgebiets in einem Maße sind Diskussionen unerbittlich geworden, wie das zumindest sehr, sehr lange nicht der Fall war. Sandra Hetzel ist unser Gast. Sie übersetzt zeitgenössische arabische Literatur. Sie hat in Syrien und im Libanon auch gelebt. Frau Hetzel, wie hat sich Ihr Leben denn im letzten halben Jahr verändert?
Ja, ich finde die ganzen, abgesehen von den Nachrichten natürlich aus Nahost, finde ich auch die Nachrichtenlage in Deutschland sehr bedrückend und sehr dystopisch. Im Übrigen weiß ich gar nicht, ob es so unerbittliche Diskussionen gibt. Ich finde eben, dass Diskussionen, dass eines der Probleme ist, dass Diskussionen nicht wirklich Raum bekommen.
Sie beziehen sich darauf, dass es so zwei Pole gibt, nicht? Jeder, der sich für Palästinenser einsetzt, auf deren Rechte, auf die Hoffnungslosigkeit in Gaza aufmerksam macht, lautstark, ist in der Gefahr, für antisemitisch gehalten zu werden. Und zugleich habe ich immer den Eindruck, jeder Jude, der in Berlin lebt und in Israel nie war, muss sich hier rechtfertigen für die gesamte israelische Politik der letzten Jahre. Ist genauso ungerecht. Es ist ja oft nicht mal mehr nicht nur kein Gespräch, sondern nicht mal ein Streitgespräch mehr möglich. Was erstreckt Sie daran am meisten?
Also es ist auch kein Streitgespräch möglich, wenn eine Seite einfach ausgeladen wird und nicht eingeladen wird. Deswegen gibt es, also es ist, glaube ich, kein Gespräch möglich auch, weil, also ich meine, ich kann mir viele unangenehme Gespräche vorstellen, die aber vielleicht ganz gut wären. Mhm. Aber sie finden wenig statt, weil eine große Angst herrscht in den Institutionen, also Kulturinstitutionen und überall Leute einzuladen, weil ja jetzt so viele Personen zu Persona non grata erklärt worden sind.
Letzter Fall war Nancy Fraser.
Genau, weil
die an der Kölner Uni über, ich glaube, ein arbeitsrechtliches, arbeitsphilosophisches Thema reden sollte und dann ausgeladen wurde, weil sie sich für Palästinenser eingesetzt hat, die auch noch jüdisch ist. Da kulminiert das ganz voll. Sie sagen, unangenehme Gespräche werden gut. Das denke ich immer. Es ist ja nicht mal mehr ein Streitgespräch möglich. Es ist ja einfach zwei Blöcke und dazwischen.
Also ich, wie gesagt, ich wünschte, es wären zwei Blöcke. Ich wünschte, es gäbe Institutionen, die also ich meine, das wäre jetzt auch nicht ideal, aber es wäre immer noch besser als das, was wir jetzt haben. Also Institutionen, die pro-palästinensische Stimmen einladen und andere. Aber es ist ja nicht so, sondern es wird an den Rändern von Veranstaltungen gibt es dann oft laute Protestierende, die immer lauter und immer wütender werden und die dann auch sehr skandalisiert werden. Aber auf den Bühnen guckt man sehr genau, wen man hinsetzt, weil man auch Angst hat, dass man vielleicht in ein Fettnäpfchen tritt.
Sie bewegen sich eher im Umfeld von Menschen, denen die Palästinenser nah sind, Frau Hetzel. Fühlen Sie sich derzeit, ich sag mal, mitverleumdet, wenn Sie zum Beispiel von Ihrem Beruf erzählen und von Ihren deutsch-arabischen Projekten?
Nein, nein.
Also, das ist gut, dass das zumindest nicht so ist.
Nee, also es ist einfach nichts vorgefallen, aber ich frage, also wenn ich sehe, aufgrund welcher Kriterien Personen, egal ob arabisch oder jüdisch oder anders, ausgeschlossen worden sind in den letzten Monaten, dann habe ich wenig Hoffnung, arabische Autoren zum Beispiel an deutsche Verlage zu vermitteln, weil ich weiß nicht, wer diesen Test bestehen kann.
Dieser Tage erscheint ein Buch mit dem Titel Trotzdem sprechen. Eindrucksvoller Titel, Trotzdem sprechen. Darin ist auch ein Text von Ihnen, in dem eine Tarotkarte zum Bild der derzeitigen Situation wird. Der Turm. Ich kenne mich nicht aus mit Tarotkarten, aber der Turm, was hat es damit auf sich, dass das für Sie ein gutes Bild ist, auch der Lage, in der wir derzeit so sind?
Das war, glaube ich, es war sehr persönlich, aber das als Bild, weil ich einfach nach dem 7. Oktober und vor allen Dingen in den Wochen danach, ganz persönlich hatte ich das Gefühl eines Falls. Ich hatte das Gefühl, ich sei von hoch runtergefallen. Und genau, aber tatsächlich, wenn man liest, was die Beschreibung ist der Karte oder ihre Bedeutung, ich glaube jetzt nicht an Tarot, aber dann passte es auch.
Also, das war das Bild, ne? Ein zerberstender Turm, für was steht der?
Da ist so ein zerberstender Turm, von dem Leute kopfüber runterfallen und Flammen kommen aus dem Turm und der Turm ist auch ja zerbrochen und eine Krone fällt runter. Ich glaube, es steht für alte, überholte Weltbilder, die zusammenbrechen und dass sich an eine neue Situation gewöhnen müssen, an eine Situation, die ziemlich ungemütlich ist, für mich persönlich.
Und die im Moment auch nicht so aussieht, als würde sie sich bei Zeiten verbessern. Oder gibt es irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht?
In Bezug auf Deutschland?
Nee, in Bezug auf die Lage in der Welt im Moment.
Mhm. Nein. Es gibt im Moment nicht viel, was mir Hoffnung macht. Ich müsste länger drüber nachdenken, was ja schon ein schlechtes Zeichen ist, ne?
Das stimmt, sonst hätte man das wahrscheinlich parat, aber es ist ja im Moment auch nicht sehr ermutigend, was auf der Welt so passiert. Sandra Hetzel ist bei uns zu Gast, Übersetzerin aus dem Arabischen. Sie kommt aber eigentlich aus der bildenden Kunst. Wie ist das? Malen, Zeichnen, Filmen Sie noch?
Ein wenig, also Filmen nicht mehr, aber ich male noch ab und zu.
Gibt es denn so Gelenkstellen zwischen der Kunst, der bildenden Kunst und der Literatur bei Ihnen? Beeinflusst womöglich das eine das andere oder sind das getrennte Welten?
Also ich glaube vor allen Dingen, das eine beeinflusst das andere, also die Kunst, das Übersetzen oder diese künstlerische Praxis, das Übersetzen. Also ich denke, auch beim Übersetzen braucht man ja, arbeitet man ja sehr viel mit Assoziation und vielleicht auch, dass man einen Text als Gesamtkunstwerk behandelt und sieht. Vielleicht
auch bildlich? Ich meine, klanglich, wenn es auf eine Theaterbühne geht, ist klar. Sprachlich ist auch klar, ist Ihre Grundprofession dann. Bildlich, also ob dieses Bildnerische, was Sie mal gemacht haben, ich meine, bei Katharina Sieverding studiert, das ist ja auch eine Hausnummer, dass das mit reinfließt?
Sind dann so Sachen, die so... Die man persönlich glaubt und die man vielleicht von außen gar nicht sehen kann. Ja, also wenn ich Texte übersetze, habe ich sehr starke bildliche Vorstellungen. Aber ich weiß nicht, ob man das dann sieht in der Übersetzung. Ich bilde es mir ein. Und dann denke ich auch, also gerade bei Gedichten auch ästhetisch und performativ sehe ich einen Text als ein Kunstwerk und arbeite so damit. Also das hat vielleicht was mit dem Kunsthintergrund zu tun.
Sprache kann man sehen, hören, klanglich erleben und übersetzen und auch sehen in Bildhaftem. Sandra Hetzel, heute bei uns unser Gast. Es fiel ihr nicht ganz leicht. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und dann doch so offen gesprochen haben. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Und noch viele schöne Übersetzungen wünsche ich Ihnen.